Lieber Dr. Jelinek, unterhalten Sie jetzt über Corona oder Covid-19, wie das Virus jetzt genannt wird. Ist das eigentlich eine Infektionskrankheit, die Sie so als Fachmediziner, der tagtäglich ja mit den, für meine Begriffe, gruseligsten Erregern und medizinischen Folgen zu tun hat, nun wirklich ein beunruhigender Virus?
Das Virus ist neu und insofern ist es am Anfang natürlich beunruhigend, weil man einfach erst die Qualitäten des Erregers kennenlernen muss. Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, zeigt schon, dass sich das schnell verbreiten kann. Es hat das Potenzial dazu und insofern ja, kann es beunruhigend sein. Aber von der Krankheitsmanifestation, also dem Schweregrad, den Komplikationen, ist es nicht besonders herausstechend im Vergleich zum Beispiel zu Influenza-Viren, die durchaus mehr Menschen umbringen.
Genau, das ist der Punkt in der öffentlichen Wahrnehmung. Und selbst bei seriösen Nachrichtensendungen bei ARD und ZDF, da herrschen die Bilder des Grauens eigentlich. Also das ist eine tödliche Bedrohung, wird da so in einem Subkontext suggeriert, gepaart mit offiziellem Handeln, was zwar, ja, wie soll ich sagen, absolute Vorsicht symbolisiert, aber auch deswegen einen nicht gerade gelassener macht.
Ja, man muss sich vielleicht ein bisschen freimachen im Moment von der Berichterstattung der Medien, die natürlich dieses Bedrohliche durch das Unbekannte halt betonen. Und natürlich steigen auch die Fallzahlen und man muss einfach jetzt erst lernen, wie man mit dem Erreger umgehen wird. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir ja ständig mit Viren, mit Bakterien zu tun haben. Allein unser Gespräch jetzt, wir tauschen schon unsere Rachenflora aus, die Bakterien, die wir haben. Und am Ende des Interviews gehen wir beide raus und haben neue Erreger im Rachenraum. Das ist normal. Menschen sind
sehr
halt
beruhigend gerade.
Menschen sind halt keine sauberen.
Ich habe heute aber geduscht.
Ja, das ändert nichts dran, dass sie halt besiedelt sind mit Erregern. Wir sind halt so. Und dazu gehören eben solche Viren, die übertragen werden. Und ich denke, soweit wir das im Moment beobachten können, die Kurve flacht sich ab. Das heißt, die Fallzahlen werden weniger pro Tag, pro Woche. Ich hoffe, dass das anhält natürlich. Und wenn das sich abzeichnet, dann wird das genauso sein wie bei SARS, dass das Virus eben weniger und weniger und weniger Menschen ansteckt. Und dann wird es auch weniger beunruhigend werden.
Ich habe so Vergleichszahlen gesehen. Jetzt wo wir das Gespräch führen, über 1.100 Tote bei ca. 50.000 gesichert Infizierten, vor allem in China und vor allem in der Region Hubei. Und dann gegenübergestellt die alljährliche Grippe, die wir nun wirklich jedes Jahr haben, mit weltweit 3 bis 5 Millionen schweren Fällen und 300.000 bis über 600.000 Todesfällen pro Jahr. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in den letzten Jahren über Grippe ähnlich aufgeregt berichtet, auch ja, fast bis zur Grenze der Panik diskutiert wurde.
Ja, Grippeviren, also Influenza-Viren, kennen wir halt schon lange. Das heißt, da haben wir eine gewisse Nonchalance entwickelt und eine gewisse Abstumpfung. Wir akzeptieren die schweren Fälle und die Todesfälle, reden nicht so gerne drüber. Aber in der Tat ist es unverhältnismäßig, auf den einen Erreger so stark zu regeln, auf den anderen gar nicht. Und wir predigen ja seit Jahren, dass Reisende sich gegen Influenza impfen lassen sollten, weil das tatsächlich eine der wahrscheinlichsten und auch gefährlichsten Infektionen ist für Reisende. Und ich persönlich wäre sehr froh, wenn alle, die jetzt versuchen, Gesichtsmasken zu bekommen und beunruhigt sind wegen Coronavirus, wenn die sich gegen Influenza impfen lassen würden. Da wäre viel gewonnen.
Dann haben wir es bei der Infektion mit diesem Covid-19 ja eher mit einem Krankheitsbild zu tun, das bei den meisten zu einer, ja, wie soll man das erklären, zu einer mittelschweren Erkältung führt, wenn man den Nachrichten jetzt so folgt, wie die meisten dann klagen, über Halsschmerzen, über Fieber, also das, was man eben mit einer Erkältung hat. Was ist jetzt der Grund aus Ihrer medizinischen Sicht für diesen Aktionismus, den wir gerade erleben?
Ja, der Aktionismus ist halt, wie gesagt, es ist ein neuer Erreger und man braucht immer Zeit, den kennenzulernen. Am Anfang stechen ja vor allem die schweren Fälle raus, wenn sie einen Erreger kennenlernen. Das heißt, sie haben initial eine unverhältnismäßig hohe Todesrate und Komplikationsrate zum Beispiel, weil sie die leichten Fälle noch gar nicht sehen. Sie müssen ja erst die Diagnostik entwickeln, den Erreger kennenlernen und so weiter. Das heißt, initial sehen solche Erreger sehr gefährlich aus. So war es ja auch am Anfang in Wuhan. Und dann, wenn mehr und mehr Fälle entdeckt werden, die leichten Fälle, dann kommt so ein Effekt zustande, dass man dann die tatsächliche Komplikationsrate sieht. Und das ist die Phase jetzt, dass wir halt einfach tatsächlich die echte Gefahr durch den Erreger erst kennenlernen. Und dann ist schon zu erwarten, dass sich auch die Aufregung ein bisschen abschwächen wird. Das andere ist natürlich, dass bei tröpfchenübertragenen Erregern wie diesem Virus, das heißt durch Gespräch übertragbare Erreger, in der heutigen Welt mit der hohen Mobilität, die wir haben, eine Verbreitung recht leicht ist. Und gerade China ist ja nun mal ein Zentrum des Reisens auch geworden. Das heißt, das Potenzial für so einen Erreger, sich sehr schnell zu verbreiten, ist groß und das macht eben die Unruhe aus.
Wir haben ja die Grippe schon häufiger angesprochen. Wir sehen jetzt auch, dass der Übertragungsweg etwa ähnlich ist wie bei der Grippe, also auch die Schwere der Übertragung. Kann man dann auch dann sagen, wir könnten uns gegen das neue Virus so schützen wie gegen Grippe, also möglichst den engen Kontakt mit Menschen vermeiden, viel Hände waschen, vielleicht sogar ein bisschen desinfizieren mit einem Spray. Würde das schon im Endeffekt sehr effektiv sein?
Also Hände waschen ist grundsätzlich eine gute Idee. Ganz vielen Themen, auch bei diesen Erregern, weil sie in der Tat über Oberflächen dann die Hände ins Gesicht führend sich Infektionen zuziehen können. Man muss aber bei diesen tröpfchenübertragenen Erregern schon auch akzeptieren, dass man sich nicht 100% wird schützen können, es sei denn, sie setzen partikeldichte Masken auf. Das sind nicht die normalen Papiertücher, die man dekorativ vorm Gesicht hängen hat, sondern richtig dichte Filter, die dann beim Einatmen auch Viren rausfiltern können. Das ist aber nicht zu schaffen. Das schaffen sie 4 Stunden und dann ist das Atmen so anstrengend, dass sie Herz-Kreislauf-Probleme kriegen irgendwann. Das heißt, man kann sich am Ende nicht 100% gegen diese Art von Erregern schützen. Das ist einfach die Realität. Man muss mit dem Umstand leben, dass es sowas gibt. Der effektivste Schutz wäre die Entwicklung einer Impfung.
Aber das dauert natürlich ein bisschen.
Das dauert, weil unsere regulatorischen Auflagen massiv geworden sind, massiv verschärft worden sind in den letzten Jahren. Das heißt, machen es uns selber sehr schwer, Impfstoffe schnell zu entwickeln. Da wird ja auch dran gearbeitet, jetzt diese Wege wieder zu beschleunigen, weil man eben sieht, dass es zum Teil sehr schnell gehen muss. Aber so oder so wird man natürlich Jahre rechnen müssen, also mindestens 2 Jahre, bis so ein Impfstoff zur Verfügung steht.
Dann haben wir die reale und die gefühlte Gefahr, die ja oft sehr unterschiedlich sind. Jetzt kommen wir natürlich zum Tourismus, der gerade unter Corona extrem leidet. Es geht jetzt nicht nur um ein paar Studienreisende, die in China unterwegs sind. Ganz Asien verzeichnet Buchungszurückhaltung. Das Incoming-Geschäft mit chinesischen Touristen wird dieses Jahr wahrscheinlich extrem mau werden. Und die so sichere Kreuzfahrt, die erscheint gerade als Hochrisikofaktor. Ist das noch normal?
Ja, das ist schon eine sehr disruptive Situation für den Tourismus und man kann schon fragen, ob die Kosten und der Aufwand, der da entstehen, zu rechtfertigen sind, weil natürlich die Entdeckung von neuen Fällen und die Blockierung der Übertragung zählt sich schon sehr in Grenzen durch diese Maßnahmen, wenn man ehrlich ist. Ja. Man hat das Gefühl, man muss was tun und dann macht man halt solche Isolationsmaßnahmen. Ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Abnehmen der Fälle vielleicht ein bisschen nachlassen wird. Was man schon sagen muss, weil Sie es Kreuzfahrt angesprochen haben, Kreuzfahrtschiffe sind schon ein Stück weit schwimmende Inkubatoren für tröpfchenübertragene Infektionen. Das sieht man immer wieder. Wir haben ja auf Kreuzfahrtschiffen mit anderen Erregern, Noroviren, Influenzaviren, schon immer Probleme und wissen das auch, dass auf dem engen Raum viele Leute beieinander und von der Population des Kreuzfahrtschiffes auch vielleicht eher ältere Leute, kränkere Leute, dass da eine höhere Gefährdung stattfindet. Und da ist so ein Erreger natürlich ja wieder im Brutkasten und kann sich dann schnell ausbreiten.
Trotzdem ist es ja fast schon eine skurrile Situation. Wenn es jetzt nicht so ernst wäre, dann müsste man drüber schmunzeln. Der alte Gassenhauer, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Das hat ja eine richtige Aktualität bekommen. Also da auf den Kabinen eingesperrte Passagiere, die selbst symptomfrei nur in Schutzanzug und Maske mit 2 Meter Abstand zum nächsten Passagier mal für 1 Stunde an die frische Luft dürfen an Deck. Also ist das jetzt wirklich Aktionismus und Verrücktheit der Kreuzfahrtgesellschaften oder hat das noch was mit medizinischer Grundlage zu tun?
Also die gute alte Tradition der Quarantäne, die Venezianer erfunden haben, wird da halt exerziert. Das Problem, denke ich, der Kreuzfahrt, des Kreuzfahrtunternehmens und auch der Behörden ist, dass ihnen natürlich von ihnen verlangt wird, dass sie eine Übertragung garantiert verhindern. Das ist sehr schwer, wie gesagt, weil Tröpfcheninfektionen halt schnell und leicht gehen. Das heißt, Sie können nur durch solche Extremmaßnahmen das einigermaßen garantieren. Alles andere würde Ihnen ja vorgeworfen werden. Dann würde hinterher gesagt werden, du hast die Leute gefährdet, du bist verantwortlich. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und deswegen kommt es dann zu solchen Extremen in der Isolation. Das ist aber mit dem normalen Leben auf Dauer einfach nicht vereinbar. Das muss man auch sehen.
Es gibt nun keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für China. Es wird aber nicht mehr angeflogen oder fast keine Fluglinie fliegt nach China. Die meisten Veranstalter stornieren von sich aus. Sagen wir so, hätten Sie jetzt eine Reise gebucht nach China, nach Shanghai oder Peking, würden Sie jetzt dahin reisen?
Ich habe in der Tat einen Flug gebucht nach China. Und hoffe sehr, dass ich den antreten kann. Der ist noch ein paar Wochen hin. Also ich hoffe, dass sich bis dahin die Situation beruhigt hat. Ich finde es auch völlig richtig, dass es keine Reisewarnung für ganz China gibt, weil es ja, wenn Sie sich die Fallzahlen anschauen, ist das absurd, auf die Bevölkerungszahl dieses Landes gemessen zu sagen, man darf da nicht hinfahren. Medizinisch gibt es keinen wirklichen Grund für eine Reisewarnung. Wo ich natürlich sehe, ist, dass es schwierig ist zu reisen, ist durch die ganzen Kontrollmaßnahmen, die Isolation etc. Also das macht sich ja keinen Spaß, wenn Sie aus dem Zug nicht aussteigen können oder was auch immer. Da muss man sich eine Reise überlegen, aber rein medizinisch gibt es da keinen besonderen Grund und kann man sich sehr wohl eine Reise überlegen.
Das Problem ist ja auch wahrscheinlich eher, wer in China war, wird ja derzeit wie ein Aussätziger behandelt.
Korrekt, das ist das andere. Wenn Sie dann hier ankommen, dann dürfen Sie nicht normal rumlaufen. Das macht dann natürlich auch keine Freude.
Kann man denn jetzt über Covid-19 irgendwas Gutes in Anführungszeichen sagen als Infektionsmediziner? Sie haben es ja eben schon so angedeutet, wird durch die mediale Präsenz dieses Themas jetzt das allgemeine Hygieneverhalten sich bei uns vielleicht positiv verändern?
Also ich denke schon, dass wir hätten gut verzichten können auf diesen Erreger. Das ist jetzt, also was Gutes sehe ich dann jetzt nicht unbedingt an diesem Virus. Richtig ist natürlich, dass eine Diskussion zur allgemeinen Hygiene nicht schädlich ist. Und wie gesagt, das eine oder andere an Impfmaßnahmen, zum Beispiel Influenza-Impfung, hat hoffentlich vielleicht ein bisschen profitiert davon, dass sich ein paar mehr Leute darüber Gedanken machen vor der Reise oder generell auch ohne Reise. Andererseits ist es aber so, dass die Wahrnehmung bei Reisenden und in der Öffentlichkeit, was Gesundheitsthemen angeht, was Impfungen angeht, sowieso gestiegen ist. Wir hatten ja vorher die Masern und einige anderen Sachen, die auch diskutiert wurden. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt unbedingt gebraucht haben, dass da ein neuer Virus das nochmal angeheizt hat. Wie gesagt, hätte ich gut darauf verzichten können.
Und ansonsten heißt es immer ein kleines Sprühfläschchen mit Handdesinfektionsspray dabei haben.
Oder halt einfach mit Seife die Hände waschen. Das ist ja nun auch eine Sache, die überall zur Verfügung steht. Und alleine das hilft schon, wenn man das regelmäßig macht.
Ja, wenn man unterwegs ist, dann ist es wahrscheinlich einfacher, nach dem Bus mal kurz die Hände anzusprühen, oder?
Wenn man es dabei hat, klar. Dann hat man es in der Tasche und kann es sofort einsetzen, ja.